möchte vor der Predigt noch einmal beten. Ja, großer Gott, deine Schönheit wird niemals vergehen. Du bist die Herrlichkeit in Person und du hast uns geschaffen, dass wir dich sehen können, dass wir dich wahrnehmen können, dass wir mit dir leben können, dass wir teilhaben können an deiner Herrlichkeit, dass wir uns erfreuen lassen können von dir. Und ich bitte dich, dass du uns auch jetzt hilfst, mir hilfst beim Reden, uns allen hilfst beim Hören, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Ohren öffnest, uns die Herzen aufschließt, uns auch einfach Kraft und Konzentration gibst, ja, auf deine Wahrheiten zu hören. Und bitte lass es deine Worte sein, lass meine Worte deine Worte sein, zu deiner Ehre und uns zum Segen. Danke, dass du da bist, danke für dein Wort, danke für Jesus, danke für die Heilsgeschichte und danke, dass du mit uns auch auf dem Weg bist. Amen. Ich habe meine Frau Hannah an der Bibelschule kennengelernt. Und wir haben da zusammen auch für die Abschlussexamen gelernt. Und dann sagte sie, während wir da gelernt haben, ich habe jetzt 3 Jahre Bibelschule gemacht, aber irgendwie fehlt mir noch so der rote Faden bei der ganzen Bibel. Ich hätte so gern einen Überblick über die Bibel, am liebsten wirklich grafisch. Ich habe mir diesen Satz gemerkt und dann angefangen, still und heimlich zu malen. Weil ich liebe es, mir Gedanken über den roten Faden der Bibel zu machen. Einfach weil es so eine geniale Geschichte ist und es da wirklich um einen so herrlichen Gott und seine herrlichen Absichten geht. Und ich liebe meine Frau und deswegen habe ich ihr dieses Bild gemalt, wo ich versucht habe aufzufangen, worum es in der biblischen Heilsgeschichte geht. Also wenn ihr mir noch eine Freude machen wollt, dann fragt ihr mich nicht nur nach Hermeneutik, sondern kommt zu uns nach Hause und dann können wir über diese wunderbare Heilsgeschichte reden. Weil wir haben ja letzte Woche mit unserer neuen Predigtreihe angefangen über diese komische Sache Hermeneutik, wo es aber letztlich um nichts anderes geht, als um die Frage, was machen wir mit der Bibel? Wie lesen wir sie? Das ist unsere neue Predigtreihe und da habe ich das letzte Mal gesagt, wir müssen die Bibel vor allem als eine große, zusammenhängende Geschichte lesen. Und die wollen wir uns heute genauer anschauen und werden da Jesus sehen im Zentrum der Heilsgeschichte. So das Thema für heute, Jesus im Zentrum der Heilsgeschichte. Und es ist eine wunderbare und herrliche Heilsgeschichte. Und den äußeren Rahmen der biblischen Geschichte, das hatten wir ja kurz schon das letzte Mal. Dieser äußere Rahmen, Gott möchte uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen, weil er ist herrlich und es gibt nichts Besseres als ihn. Und so erschafft Gott in 1. Mose 1 und 2 eine Welt, wo es Menschen wie uns gibt, die ihn wahrnehmen können und die von ihm erfreut werden können, weil er ebenso herrlich ist. Und am Ende in Offenbarung 21 und 22 macht er eine neue Schöpfung, wo das wieder möglich sein wird, ihn zu verherrlichen und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und eng damit verbunden ist seine Herrschaft, die Herrschaft Gottes, weil wenn er regiert, dann kommt seine Herrlichkeit zur Geltung. Und auch in seiner Herrschaft lässt er uns teilhaben, wie es in diesen ersten und diesen letzten Kapiteln der Bibel heißt. Und dann passiert es aber, nachdem Gott die Welt geschaffen hat und er den Menschen als sein Ebenbild in sie hineingesetzt hat, passiert es, der Mensch sündigt gegen Gott. 1. Mose 3. Der Mensch will nicht unter Gottes Autorität leben, sondern unter der des Satans und unter seiner eigenen. Es kommt zum Sündenfall und dadurch hat der Mensch jetzt kein Leben mehr mit Gott und keinen Anteil mehr an seiner Herrlichkeit. Und Gott verurteilt die Sünde des Menschen, weil sie böse ist und weil er das Gute ja beschützen will in seiner Schöpfung. Und dann beginnt erst ab 1. Mose 3 so richtig diese Heilsgeschichte. Etwas ist kaputt gegangen und das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Und alles, was dann passiert, das hätte Gott nicht machen müssen. Aber er wollte es. Er wollte heilen und wieder gut machen, was kaputt gegangen ist. Er wollte es, um uns zu retten und gleichzeitig um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, was für ein großer und herrlicher und liebevoller Gott er ist. Und so fängt Gott jetzt an, seinen Plan der Rettung auszuführen. Und bei dieser Rettung gibt es einen Aspekt, wovon er uns retten will, und einen Aspekt, für was er uns retten will. Er will uns Menschen retten von der Sünde und von ihren Konsequenzen. Und er will uns retten eben wieder für seine Herrschaft und dafür, dass wir wieder teilhaben können an seiner Herrlichkeit. Und um das zu erreichen, geht Gott einen langen und intensiven Weg. Und es ist nicht so, dass Gott dabei verschiedene Dinge ausprobiert und dann irgendwann feststellt, was wirklich klappt oder was wirklich notwendig ist. Alles in seinem Plan hat irgendwie einen Sinn. Und ganz grob kann man diesen Weg, den Gott in der Heilsgeschichte geht, in zwei große Teile aufteilen. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir das sofort. Das Alte Testament und das Neue Testament. In diesen beiden großen Teilen haben wir die Bibel aufgeteilt. Und mit diesen zwei Teilen wollen wir auch heute die Predigt durchgehen. Und ich glaube, was wir dabei im Alten Testament vor allem sehen, ist, wie sehr wir Menschen Gottes gute Herrschaft in unseren Herzen brauchen. Wie sehr wir Menschen Gottes gute Herrschaft in unseren Herzen brauchen. Das sehen wir im Alten Testament. Und was wir im Neuen Testament sehen, ist, was Jesus damit zu tun hat und dass er anfängt, die herrliche Herrschaft Gottes unangefochten an Gott zurückzubringen. Das also die zwei Punkte für heute. Und jetzt zuerst der erste große Teil der Bibel, das Alte Testament. Was tut Gott direkt, nachdem der Mensch gegen ihn gesündigt hat? Das Alte Testament einmal in ungefähr 20 Minuten. Und da beginnt Gott nach ein paar Kapiteln sich vor allem einer Familie zuzuwenden. Die Familie Abrahams. Aus denen später Isaak und Jakob und dann die 12 Stämme Israels hervorgehen, also das Volk der Juden. Und diese Erzväter, wie man sie nennt, die Väter des Glaubens, hatten wir auch das ganze letzte Jahr über, auch da in einer Predigtreihe. Und die Erzväter, durch sie erwählt Gott und durch sie will Gott aber auch alle anderen erreichen. Gott will, dass Abraham und seine Nachkommen mehr als alle anderen Menschen verstehen, wer Gott ist. Und sie sollen lernen, dass er der rechtmäßige Herrscher ist. Und sie sollen lernen, dass seine Herrschaft gut ist, dass sein Wille gut ist. Alles zusammen ausgedrückt findet sich dann zum Beispiel in einem Vers in 1. Mose 18, in den Versen 18 und 19. Da heißt es, Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden. Und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn ausgesucht, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, dass sie Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Also Gott will Abraham segnen und durch ihn die ganze Welt segnen. Und dazu muss er auch auf Gottes guten Wegen gehen. Und was wir in dieser ganzen Geschichte mit den Erzvätern auch sehen, ist eben das, selbst wenn sie sündigen, was sie immer wieder tun und sie Gott ungehorsam sind, trotzdem ist Gott so unfassbar gnädig mit ihnen. Er macht mit ihnen weiter. Seine Gnade steht fest. Und er bringt ihnen wichtige Sachen bei. Gott hat sie ausgesucht, nicht weil sie so tolle und fromme Menschen sind. Er bringt ihnen bei, sie müssen Gott vertrauen. Nur Gott selbst ist gut genug. Und sie brauchen wirklich seine Vergebung. Also Gott arbeitet oder lebt sozusagen ganz intensiv mit ihnen. Er tut das, damit seine Herrschaft unter ihnen beginnt. Bei ihnen soll Gutes entstehen und sich dann von dort ausbreiten. Und Gott will sie schon da von ihrer Sünde losmachen. Wozu sie Gott vertrauen müssen, dass er eine Lösung dafür hat. Weil sie haben keine Lösung für ihre Sünde. Sie fallen immer wieder und müssen dann mit den Konsequenzen leben. Und Gott deutet aber schon da an, es wird einen besonderen Nachkommen in dieser Familie geben, durch den die Sünde wirklich beseitigt wird. Durch diesen Nachkommen kann Gottes Herrschaft und Gottes Herrlichkeit wieder zu ihnen kommen. Und auf diesen einen Nachkommen warten sie, das Volk Israel und die Erzväter, die ganze weitere Zeit. Und Gott ist dabei nicht untätig. Er führt weiter seinen Plan aus, um sich zu verherrlichen und wirklich Rettung zu schenken. Und dann ist so die nächste große Sache, dass diese Familie immer größer wird und sie schließlich zu einem großen Volk werden. Und dabei sind sie in Ägypten. Und die Ägypter fangen dann irgendwann an, sie zu unterdrücken und sie für sich arbeiten zu lassen. Und das passiert aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, bis Gott dann sagt, okay, und jetzt ist Schluss damit. Er richtet und er bestraft die Ägypter für ihre Sünde, weil Sünde schlecht ist und sie, so wie sie Israel behandelt haben, sie letztlich gegen Gott gehandelt haben. Und Gott hatte das sogar dem Abraham schon vorhergesagt, dass das so passieren wird. 1. Mose 15. Da sagt er, und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, das Land Ägypten. Und sie werden ihnen dienen, den Ägyptern, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich, Gott, werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie das Volk Israel ausziehen mit großer Habe. Also Gott bestraft die Ägypter für ihre Sünde. Und Gott tut das auch, um zu zeigen, wie mächtig er ist. Und dass er ja Gutes für die Menschen will, aber nicht das, was die Ägypter tun. Und das sagt Gott dem Pharao auch. 2. Mose 9 zum Beispiel, Vers 16, da sagt Gott zum Pharao, aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Also auch der Pharao hatte in dieser ganzen Sache sozusagen die Chance, Gott kennenzulernen. Gott war auch mit ihm sehr, sehr lange geduldig und hat ihm viel Gutes gegeben. Und jetzt zeigt er ihm aber auch, wie ernst es ihm ist. Er und auch Israel sollen erkennen, nicht der Pharao ist der Herrscher über das Volk Israel und über die Welt, sondern Gott ist der Herrscher. Und das ist auch viel besser so. Und deshalb befreit Gott letztendlich Israel aus Ägypten, damit sie ihm dienen können und damit sie in seinem Sinne Verantwortung übernehmen können. Und Gott will durch sie zeigen, was für ein genialer Gott er ist. Und damit geht einher, was Gott ihnen sonst noch so schenkt. Gott gibt ihnen das Land Kanaan, dass sie dort wohnen können, das spätere Land Israel, dass sie dort gut und in seinem Sinne wohnen können. Und er gibt ihnen seine guten Gebote, das mosaische Gesetz. Und aus unserer Sicht wirkt von diesen Gesetzen vieles unverständlich und auch nicht wirklich gut. Aber wenn man es mit der damaligen Zeit vergleicht, dann waren das wirklich gute Gebote. In diesem mosaischen Gesetz, da war so viel mehr Gerechtigkeit drin als in den umliegenden Völkern. Und Gott berücksichtigt sozusagen, wo die Menschheit damals stand. Und grundsätzlich waren diese Gebote auch nur für eine bestimmte Zeit gegeben. Die 10 Gebote haben aus verschiedenen Gründen nochmal einen anderen Stellenwert. Aber insgesamt kann man sagen, dass was Gott damals Israel vorschreibt, dass das gut war. Und er damit etwas von sich zeigen wollte. Und dann heißt es in einem Teil dieses Gesetzes folgendermaßen, wo eben auch deutlich wird, was für gute Ordnungen das waren und was Gott damit vorhatte. Das heißt in 5. Mose in Kapitel 4 ab Vers 5, siehe, ich, Mose, habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat. Also eigentlich kommen die Gebote nicht von Mose, sondern von Gott, der sie durch Mose an Israel gibt. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, und jetzt kommt's, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die alle diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Sie werden weiter sagen, denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also mit dem Gesetz, was es in Israel gibt, verherrlicht sich Gott und zeigt er, wie gut seine Herrschaft ist und wie schlecht Sünde ist. Vor allem, wenn Israel eben danach lebt. Und das soll Israel selbst erkennen und auch die umliegenden Völker. Und das alles zusammen ist sozusagen die Grundsteinlegung des Volkes Israel. Was wir in den ersten 5 Büchern Mose haben, das mit den Erzvätern, dann die Befreiung aus Ägypten und dann, dass Gott ihnen seine Gesetze gibt und auch ihr Land. Das ist der Anfang von Gottes Heilsgeschichte. Und das Alte Testament geht dann noch ein ganzes Stück weiter. Israel etabliert sich und wird zu einem Akteur in der Geschichte der Völker. Und sie sind dabei sozusagen immer ein geistliches Volk, ein Volk, das mit ihrem Gott lebt oder mit ihm leben sollte. Aber sie sind auch ein irdisches Volk, eine Gemeinschaft, die für ihren Erhalt irdisch wirtschaften muss und manchmal auch kämpfen muss. Und Gott ruft sie immer wieder auf, ihm treu zu sein. Und er kündigt Sachen an, dort zu tun, Rettung zu bringen oder auch Gericht, um sie zu erziehen und sie von dem Bösen abzubringen. Und er führt noch weitere Dinge ein, wie ein offizielles Königshaus. Und immer geht es darum, dass seine Herrschaft Herrlichkeit bringen würde. Und sein Plan ist es, das in Israel beginnen zu lassen und es von dort auszubreiten. Und dazu ist Israel aber nicht in der Lage. Sie selbst sträuben sich gegen ihren Gott. Nicht mal sie als sein Volk wollen auf ihn hören. Sie sind infiziert von einer Krankheit des Herzens, die Sünde und die Herrschaft der Sünde. Und Gott ist weiter geduldig und gnädig mit ihnen, obwohl er das nicht sein müsste. Er bleibt ihnen treu und fährt mit seinem Plan fort. Und dann haben wir gegen Ende des Alten Testaments, vor allem die Propheten, und da haben wir so Texte wie in Hosea 11, und da wird auf die ganze bisherige Zeit Gottes mit seinem Volk Israel zurückgeblickt. Und auf diesen längeren Text in Hosea 11, den möchte ich uns einmal vorlesen. Hosea 11, einige Verse daraus. Da sagt Gott, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim, ein Teil von Israel, ich lehrte sie laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe und sanft gab ich ihm zu essen. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Aber wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich nicht, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Also Gott steht weiter zu ihnen und er liebt sie und er zieht sie immer wieder zu sich, obwohl sie immer wieder vor ihm weglaufen. Und wenn wir dann einmal überlegen, was ist das, was das Alte Testament insgesamt zeigt, dann glaube ich, zeigt es uns eben, wie sehr wir Menschen Gottes gute Herrschaft in unseren Herzen wirklich brauchen. Es zeigt uns, wie sehr wir Menschen Gottes gute Herrschaft in unseren Herzen brauchen, weil wir immer wieder von ihm weg wollen und seine gute Herrschaft nicht wollen. Und das erinnert mich an eine kleine Anekdote, die ich in dem Buch Das Jesus-Projekt neulich gelesen habe. Und zwar war das Anfang des 20. Jahrhunderts. Da baten die Herausgeber der britischen Tageszeitung Times prominente Autoren einen Beitrag zum Thema was ist eigentlich falsch mit dieser Welt, zu schreiben. Also schlaue Leute sollten mal schreiben, was sie meinen, was ist eigentlich falsch mit dieser Welt. Der englische Philosoph und Theologe Gilbert K. Chesterton hat dann Folgendes geantwortet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin es. Mit freundlichen Grüßen, G.K. Chesterton. Ich bin es. Er war sich bewusst, ich bin das Problem. Das Problem hat zutiefst mit mir selbst zu tun. Ich muss gar nicht auf das böse Volk Israel schauen, was wir manchmal machen, wenn wir das Alte Testament lesen. Und ich muss auch nicht auf sonst irgendwie die bösen anderen schauen. In erster Linie sind nicht irgendwelche strukturellen Dinge das Problem. Oder dass wir einfach mehr zusammenarbeiten müssten oder so. Das Problem liegt in mir und in dir selbst. Und ich glaube, dass Chesterton mit seiner Antwort recht hat. Und ich glaube, dass er diese Antwort unter anderem vor allem aus dem Alten Testament hat. Weil was das Alte Testament uns zeigt, ist einerseits ein Gott, der unfassbar geduldig und gnädig ist, aber der eben auch heilig ist und ernst gegen Sünde ist. Er ist beides zugleich. Er hat was gegen Sünde und das auch, weil er aus Liebe das Gute will. Und dann bestraft er aber auch die Sünde nicht sofort, sondern er will wirklich davon befreien. Und das ist dann aber die zweite große Sache, die das Alte Testament eben auch zeigt, dass wir Menschen wirklich Hilfe brauchen. Und zwar mehr Hilfe, als dass uns einfach nur die richtigen Worte gesagt werden oder Gott uns sagt, wie wir leben sollen. Weil das tut Gott mit diesem einen Teil der Menschen, mit Israel. Er sagt ihnen, wie sie leben sollen. Und er dämmt damit Sünde auch etwas ein und breitet seine Herrschaft aus. Aber er will ihnen damit auch zeigen, dass wir Menschen noch so viel mehr Hilfe von ihm brauchen, als nur zu wissen, wie wir leben sollen. Und wir brauchen mehr, als dass wir nur sehen, wie Gott ist. Und wir brauchen mehr, als dass er einen nur von menschlichen Unterdrückern befreit und uns gute Lebensumstände gibt, wie er es auch bei Israel tut. Wir brauchen mehr. Wir Menschen brauchen eine Herzensoperation. Und wir brauchen den Beweis von Gottes Liebe. Und wir brauchen seine wirksame Vergebung, dass wir befreit werden von unserer Sünde und von allen Konsequenzen, vom Tod und von der Herrschaft des Teufels. Das Alte Testament zeigt uns, wie sehr wir wirklich Gottes gute Herrschaft in unseren Herzen brauchen. Und er uns dazu von unserer eigenen Sünde befreien muss. Das Alte Testament endet, ohne dass das passiert ist. Aber es endet immer noch mit der Hoffnung, dass Gott das doch einmal schenken wird, weil er so treu und so gnädig ist. Und so beginnt der zweite Teil der Bibel. Und den habe ich überschrieben mit: Jesus fängt an, die herrliche Herrschaft Gottes unangefochten an Gott zurückzubringen. Und das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und die vier Evangelien knüpfen genau an der Geschichte an, die im Alten Testament begonnen hat. Es geht weiter um die Nachkommen Abrahams, um das Volk Israel und darum, dass Gott seine gute Herrschaft aufrichten möchte, letztlich auf der ganzen Welt. Und das wird schon bei der Geburt Jesu deutlich, die wir jetzt an Weihnachten gefeiert haben. Und noch deutlicher wird es dann, indem wie Jesus gelebt hat. Er demonstriert so sehr seine Erhabenheit über die Sünde und über die Welt. Zum Beispiel bei dieser Begebenheit, als er von dem Teufel versucht wird, irgendwas Falsches zu machen. Da bietet der Teufel ihm zum Beispiel an, in Matthäus 4, Versen 8 und 9, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir, Jesus, geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus bezweifelt nicht, dass der Teufel eine gewisse Autorität über die Menschen hat. Er hat sie zwar unrechtmäßig, aber es ist doch aktuell. Und trotzdem sagt Jesus: Geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also Jesus war allein Gott ergeben und ihm allein gehorsam. Und selbst da, wo er alles dafür bekommen hätte, nur wenn er Gott einmal nicht anbetet. Und Jesus wollte, was Satan ihm anbietet. Er wollte die Herrschaft über die Menschen wieder komplett zurückfordern. Aber nicht auf diesem Weg. Nicht zu diesem Preis. Die Ehre Gottes durfte nicht angetastet werden. Jesus wählte den schwierigeren Weg. Den Weg, der ihn selbst alles kostete. Aber wodurch wir Menschen wirklich gerettet werden und gleichzeitig seine Erhabenheit bestehen bleibt. Und so lebte Jesus in dieser Situation und auch sonst immer vollkommen und ohne der Sünde auch nur den kleinsten Raum zu geben. Er liebte Gott von ganzem Herzen und er liebte die Menschen, egal wer sie waren. Er tat ihnen Gutes in unterschiedlichster Form. Was wir eigentlich alle hätten tun sollen. Gott lieben und die Menschen lieben. Das Doppelgebot der Liebe. Und dabei kündigt, und Gott und Jesus lebte so, und dabei kündigte er das Reich Gottes an, die Herrschaft Gottes. Siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen, sagt er in Markus 1. Er beansprucht, dass das Reich Gottes jetzt mit ihm da ist. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, was ich tue, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Matthäus 12. Also Jesus will genau das bringen, dass Gott in dem Leben der Menschen herrscht und in dem Leben der Menschen herrschen kann. Dass dort nicht der Teufel und nicht die Sünde herrscht, sondern Gott. Und dazu sagt er ihnen auch, wie sie leben sollen. Ganz prominent zum Beispiel in der Bergpredigt. Er sagt ihnen, wie sie leben sollen, wenn sie zu Gott gehören und Teil des Reiches Gottes sein sollen und sein wollen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, Matthäus 5. Und dazu verschärft Jesus auch das Gesetz aus dem Alten Testament. Wie zum Beispiel, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, Altes Testament. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Lehre Jesu oder die wahre Bedeutung des Alten Testaments. Worauf man seinen Fokus setzen soll, ist eben, dass Gott herrscht, dass sein Wille geschieht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das sagt Jesus den Menschen damals und heute, dass Gott herrschen soll in ihrem Leben und er sagt ihnen, wie das geht und er lebt selbst so. Das Problem ist nur, und auch darauf will Jesus uns Menschen nochmal richtig deutlich aufmerksam machen, das Problem, die Sünde, steckt so tief in uns drin. Und man gehört nicht zu Gott, einfach weil man ein Jude ist oder weil man so und so fromm ist. Die Situation von uns Menschen sieht sehr viel schlechter aus, als wir denken. Und durch das, was Jesus tut und durch das, was er sagt, will er seine Jünger und auch die anderen Menschen aber an sich binden. Er will ihnen klar machen, dass er selbst die Lösung für ihre Sünde ist, weil er der eine von Gott gesandte Heilsbringer ist. Er will sie darauf vorbereiten, dass nur er sie retten kann. Und zwar auch nur auf dem Weg, den er gehen wird. Und dann schlägt Jesus diesen Weg ein. Und das wird im Vergleich zu dem Rest seines Lebens super ausführlich erzählt, seine letzten Tage in Jerusalem. Und dort stirbt er als vollkommener Sohn Gottes, als der, der rechtmäßig herrschen sollte. Und er hatte angekündigt, dass er sterben wird. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 45. Da sagt er, denn auch der Sohn des Menschen, womit er sich selbst meint, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, was ihm zustehen würde, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Also er setzt sich der Willkür und der Gewalt und der Sünde von den Menschen aus. Er lässt über sich herrschen. Aber er lässt das freiwillig mit sich machen, weil er sein Leben als Lösegeld für unseres gibt. Weil nur so kann er uns wirklich retten. Unsere Sünde ist so schlimm, dass sie den Tod verdient und wir haben nichts, um uns aus diesem Urteil rauszuholen. Egal wie doll wir uns anstrengen würden, wir bleiben von Gott getrennt. Und nur der Sohn Gottes ist wertvoll genug, um unsere Sünde wieder gut zu machen. Und unsere Sünde ist einerseits selbst verschuldet und ja, andererseits ist unsere Sünde auch angeboren. Wir sind nicht einfach Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind seit Adam und Eva unfreiwillig unter die Herrschaft des Teufels versklavt, aus der wir nicht selbst wieder rauskommen. Und trotzdem ist es unser Versagen, unsere Auflehnung gegen Gott, weil jeder von uns genauso entschieden hätte wie Adam. Wir haben Gottes gerechtes Urteil verdient. Und genau hier ist aber der Kern der ganzen Bibel, auf den alles hinausläuft und aus dem sich dann auch wieder alles ergibt. Jesus Christus starb für dich und er steht für deine Rettung wieder von den Toten auf. So wie es in Römer 3 heißt, 23, Vers 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden aber umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott selbst sorgt für Rettung von deinen Sünden und für Rettung für seine Herrlichkeit. Er tut das, indem er die ganze Schuld der Sünde auf Jesus legt. Jesus trägt das Gericht, das uns gegolten hätte. Und Gott lässt Jesus nicht im Tod. Er weckt ihn von den Toten auf und zeigt damit, dieses Opfer ist angenommen und die Sünde ist wirklich besiegt. So bleibt Gott vollkommen gerecht. Er nennt das Böse beim Namen und verurteilt es und er gibt dem Guten Recht. Und gleichzeitig rettet er uns. Das gerechte Urteil trifft nicht mehr uns. Und obwohl wir schuldig waren, dürfen wir jetzt an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das, egal wie weit weg wir von Gott waren. Jesu Tod und seine Auferstehung sind der Dreh- und Angelpunkt für diese Rettung. Und damit Dreh- und Angelpunkt der ganzen Bibel. Wie es in 1. Korinther 15 heißt, die ersten Verse, sagt Paulus, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, ich tue euch die gute Nachricht kund von dem, was Gott für euch getan hat. Doppelpunkt, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Jesus hat das für euch getan, für eure Rettung. Und nach den Schriften heißt sie nichts anderes als die Schriften des Alten Testaments. Auch sie führen zu diesem Evangelium von Jesus und von der Gnade Gottes hin. Und nachdem Jesus das alles getan und das alles gebracht hat, breitet sich das Ganze immer weiter aus. Angefangen von Jerusalem und angefangen von den 12 Jüngern. Menschen konnten jetzt mit Gott in eine vollkommen reine Beziehung kommen, wenn sie anerkennen, dass sie erlösungsbedürftig sind, dass sie Hilfe brauchen, dass ihr Herz Hilfe braucht und sie kommen in diese Beziehung mit ihm rein, wenn sie sich ihm anvertrauen, seiner Führung anvertrauen, sich seiner Herrschaft anvertrauen. Dann vergibt ihnen Jesus ihre Schuld und bringt sie unter seine gute Herrschaft. So wie es in Kolosser 1, Vers 13 und 14 heißt, er hat uns gerettet und zwar aus der Macht der Finsternis, aus der Macht der Sünde und aus der Macht des Teufels und des Todes. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und dadurch entsteht angefangen in Israel jetzt ein erneuertes Volk Gottes. Ein Volk aus begnadigten Sündern. Eine Gemeinschaft des Glaubens, die ihrem Herrn und Heiland Jesus nachfolgen. Und das ist die Kirche, die weltweite Gemeinde der gläubigen Christen. Und ihnen wurde der Heilige Geist gegeben, dass er unter ihnen die Herrschaft Gottes immer weiter ausbreitet. Und darum geht letztlich das ganze Neue Testament. Darum, wie Jesus Rettung bringt. Darum, wie man aus seiner Gnade heraus lebt. Und darum, wie Gott weiter die Geschichte, die im Alten Testament begonnen hat, weiterführt und er sie auch eines Tages vollenden wird, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Das Neue Testament zeigt uns, wie Jesus damit anfängt, dass er die herrliche Herrschaft Gottes unangefochten an Gott zurückbringt. Er legt alle Voraussetzungen dafür Und so kann seine Herrschaft in uns beginnen. Die Sünde hatte unser Herz betroffen, unser Herz muss wieder neu gemacht werden und er reinigt es, indem er uns vergibt, was an Sünde in uns ist. Und so nimmt er der Sünde die Macht und er pflanzt dort seine Heiligkeit ein durch den Heiligen Geist. Und so können wir von innen heraus neu gemacht werden. Und so kann durch die Beziehung mit Gott Gutes in uns wachsen und Gott verherrlicht werden, weil wir ihm ähnlicher werden. Seine Herrschaft breitet sich aus, von innen in uns, in unserem Charakter, im Denken und Fühlen, nach außen hin zu dem, was wir tun und sagen und von uns geben. Dass auch wir wieder in seinem Sinne Verantwortung übernehmen, wir in seinem Sinne herrschen, wir ihn lieben und wir einander lieben, wie wir es von Anfang an tun sollen. Und dann will ich dir und mir Folgendes mitgeben heute Morgen. Warte nicht darauf, dass um dich herum alles besser wird und dass sich dort Gottes Herrschaft ausbreitet. Das kommt auch noch. Aber jetzt geht es darum, dass du seine Herrschaft über dir zulässt, weil auch du gerettet werden musst. Oder weil du, wenn du schon zu Jesus gehörst, du trotzdem weiterhin in dieser Rettung leben sollst. Und wenn du im Neuen Testament von Jesus liest, dann siehst du da, dass es die Herrschaft eines guten und herrlichen Gottes ist. Du kannst ihm vertrauen. Er hat sein Leben für dich gegeben, weil er dich liebt. Weil er dich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen möchte. Obwohl du es nicht verdient hast. Und wenn du das Neue Testament liest, dann achte da vor allem auf folgende Sachen, weil es dabei um den Kern geht. Schau, welche Probleme Jesus mit welcher Priorität lösen möchte. Schau, welche Probleme Jesus mit welcher Priorität lösen möchte und welche erstmal noch nicht. Weil zum Teil werden die dann als Folge davon gelöst, wenn man seine ersten Lösungen bei sich zulässt. Und manche Probleme werden aber auch erst später gelöst, wenn Gott seine Heilsgeschichte vollendet. Daher schau, welche Probleme Jesus anspricht und sieh, was seine guten Lösungen dafür sind. Und ich weiß, es war heute Morgen recht viel, ein großer Rundumschlag. Und wenn du jetzt hier bist und das war wirklich alles zu viel für dich, dann nimm doch wenigstens das mit. Schau, welche wunderbaren Absichten Gott in der Bibel hat. Gott lädt dich ein, unter seiner guten Herrschaft zu leben. Darum geht es in der ganzen Geschichte, im Alten Testament und im Neuen Testament. Dafür ist Jesus für dich gestorben und auferstanden. Er ist das Zentrum dieser wunderbaren Heilsgeschichte. Er ist ein Erretter von Sünde und er errettet uns für die Herrschaft Gottes und für seine Herrlichkeit. Und wenn du seine Gnade angenommen hast, dann kann er dich wieder an seiner wunderbaren Herrlichkeit teilhaben lassen. Einmal in vollkommener Weise in der neuen Schöpfung und dann aber auch schon jetzt durch die Beziehung zu ihm und durch den Heiligen Geist, durch den Gott selbst in dir wohnt. Lass das auch dein Zentrum sein. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.